Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Business Interview Podcast mit dem Managementberater Danny Herzog Braune. Danny hilft Führungskräften wirksam und gesund zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Resilienzberater.
Ohne den Stift in die Hand zu nehmen, arbeite ich mit Bildern im Kopf und versuche auch, die Bilder aus den Köpfen von anderen Menschen rauszukriegen und sie zu transformieren. Also ich kann auch alle Dinge, die nicht funktionieren im Unternehmen oder alle schlechten Sachen oder alle Failures visualisieren. Das machen wir bewusst nicht, sondern wir konzentrieren uns in der Regel halt auf die Sachen, die funktionieren, auf die Potenziale und auf das, was die Menschen wirklich wollen. Dieses ganz bewusste, achtsame, wertschätzende im Umgang mit Wissen und im Umgang mit deinen Zuhörenden, das ist, glaube ich, das Wesentliche.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wann hilft der Stift beim Denken? Für diese Folge habe ich den Autoren, Visualisierungsexperten und Geschäftsführer von Bicablo, Martin Hausmann, eingeladen. Zur Person. Lange bevor Graphic Recording oder Sketchnoting in aller Munde war, gehörten sie zu den Wegbereitern des visuellen Denkens, Lernens und Zusammenarbeitens in Europa. Vor knapp 20 Jahren starteten die GründerInnen von Bicablo als Visualisierungsteam der Organisationsberatung Kommunikationslotsen. Hier verweise ich gerne nochmal auf die Folgen mit Roswitha Vesper und Holger Scholz. 2006 erschien Martin Hausmanns erstes Buch, das visuelle Wörterbuch, der sogenannte Bilderkartenblock, der auch namensgebend war für die mit Carina Antons gegründete Firma Bicablo. Seit 2015 arbeiten sie als eigenständiges Trainings- und Beratungsunternehmen mit Sitz in Köln. Heute gestalten sie einige hundert Projekte jährlich mit einem 60-köpfigen TrainerInnen- und Visualisierer-Team weltweit und Tausenden von Teilnehmenden. Für mich persönlich hat er das beste und umfassendste Visualisierungsbuch geschrieben namens USMO. Was bedeutet USMO? USMO ist der Code, mit dem jeder aus vier Buchstaben ruckzuck eine wirkungsvolle Glühbirne zeichnen kann, ganz ohne Kunstausbildung, eben typisch Visual Facilitating. Zum Buch. USMO. Denken mit dem Stift. Visuell präsentieren, dokumentieren und erkunden. Das Buch ist bereits 2014 erschienen und bereits mehrfach in unterschiedlichen Sprachen aufgelegt und verlegt. Mit einfachen Skizzen werden Dialoge, Ideen und komplexe Sachverhalte in Echtzeit visualisiert. Dies ist der umfassende Praxisratgeber für Visual Facilitating im deutschen Sprachraum. Anschaulich zeigt der Autor, wie und in welchen Bereichen sich diese visuelle Sprache in der Praxis anwenden lässt. Zahlreiche praktische Zeichenanleitungen machen die Methode für jedermann umsetzbar. Jeder kann Ideen, Prozesse und abstrakte Zusammenhänge in Meetings, Trainings oder Präsentationen von Hand sichtbar machen. Visual Facilitating ist kein lustiges Add-on zur Auflockerung von Konferenzen, sondern es macht komplizierte Zusammenhänge begreifbar. So, und jetzt freue ich mich aber, ihn endlich begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, lieber Martin.
Sehr schön, hier zu sein.
Lieber Martin, wärst du so lieb, ich habe ein, zwei Worte für dich gefunden, aber würdest du dich bitte mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist?
Ich versuch's kurz zu halten.
Musst du nicht.
Ich versuch's trotzdem, weil wir wollen ja noch über andere Dinge sprechen. Also wenn ich mich selber in einer Kneipe vorstelle, mich jemand fragt, was machst du denn, sage ich in der Regel, ich bin Grafiker. Weil da kann sich jeder was darunter vorstellen. Wenn der oder diejenige dann noch mehr wissen möchte, sage ich, ich bringe Menschen das Zeichnen bei, auf eine Art und Weise, die hilft, sich selber verständlicher zu machen und mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Das ist so ein bisschen die Berufsbeschreibung. Dann fragen die Leute vielleicht noch, was heißt das genau? Was machst du da genau? Dann erzähle ich natürlich ein bisschen von Bicablo, von der Geschichte von Bicablo, von den Büchern, die ich gemacht habe und vor allen Dingen von meiner Leidenschaft, Dinge zu entwickeln. Ich bin, glaube ich, Vor allen Dingen ein guter Entwickler, also jemand, der aus Ideen Produkte macht. Das kann ein Buch sein, das kann eine Methode sein, das kann ein Trainingskonzept sein. Und ich mache das ungern alleine, sondern sehr gerne zusammen mit meinen lieben Kolleginnen und Kollegen von Bicablon. Wir sind eine Firma, wir sind eine Marke, aber wir sind vor allen Dingen eine Gemeinschaft, eine Community von sehr, sehr unterschiedlichen Menschen, die alle eine Leidenschaft teilen, nämlich mit Bildern, die Kommunikation, Dialoge und vielleicht auch die Welt ein kleines bisschen besser zu machen.
Ja, traumhaft formuliert, klingt auch sehr romantisch, aber tatsächlich kann ich, tatsächlich kann ich das auch ein bisschen nachempfinden. Also, wenn man einfach mal ein Beispiel nimmt, wenn man mal auf die Bicablon Webseite geht, vom Look and Feel her ist das schon sehr einladend. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das erste Mal mit Bicablon in Berührung gekommen bin. Wahrscheinlich habe ich es bei einem befreundeten Trainerkollegen gesehen, dass der einfach diesen Bildkartenblock, so ein Ursprungsprodukt von euch auch mal in der Hand hatte und ich so fasziniert war von der Darstellung. Dann habe ich mir die ersten Visualisierungsbücher geholt. Tatsächlich habe ich, muss ich auch sagen, Usmo war eines der ersten, weil es mir als erstes empfohlen wurde. Und dann habe ich gesagt, viel hilft viel, habe mir ganz viele andere Bücher noch geholt. Und irgendwann habe ich dann wieder entdeckt, bin ich irgendwann zu Usmo wieder mal zurückgegangen und habe gesagt, Moment mal, eigentlich war da tatsächlich alles schon drinne und in anderen Büchern wurde es abgewandelt, leichter, leicht verständlicher, im Sinne nicht von besser artikuliert, sondern weniger Informationen dargestellt und eigentlich reicht so ein bisschen Usmo eure Bibel. Und wenn man aber sagt, und das finde ich so spannend, in der Vorstellung habe ich ja gesagt, du bist Autor, Visualisierungsexperte und Geschäftsführer, das wäre auch nochmal ein spannendes Thema, aber mit Leidenschaft bist du Produktentwickler, dann habt ihr ja wirklich einen Riesenkosmos an Produkten inzwischen entwickelt, richtig?
Das fängt an bei einzelnen Methoden, Techniken, die wir vor allen Dingen in unseren Trainings vermitteln. Ich sag mal, das Kleinste ist, ein kleines Visual zu zeichnen, was andere Menschen gut verwenden können. Aus diesen einzelnen kleinen Visuals werden dann, wir nennen das Schlüsselbilder oder Themenlogos, daraus werden dann ja ganze Visualisierungen, die wir natürlich auch unseren Geschäftskunden anbieten, zum Beispiel um Strategien zu entwickeln oder Lernschritte festzuhalten und anderen Leuten im Unternehmen halt sichtbar zu machen. Mein Bereich im Unternehmen ist vor allen Dingen dieses Entwickeln von Methodiken und Systematiken. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir besonders gut können, nämlich nicht einfach nur den Menschen einzelne Zeichnungen beizubringen, um sie abzuzeichnen, sondern das Visualisieren tatsächlich als Sprache zu begreifen. Also du hast in dieser Sprache Substantive, du hast in dieser Sprache Verben, du hast Adjektive und so ein System zu schaffen, dass Menschen schnell lernen können und dann vor allen Dingen sehr, sehr schnell auf ihre eigenen Themen anwenden können. Und das ist das, was ich so auch am liebsten mache, diese Systematiken zu entwickeln, die dann in Printprodukte eingehen, also in Bücher wie unsere visuellen Wörterbücher oder auch methodischen Büchern wie das Uzmo-Denken mit dem Stift, die in Videotrainings eingehen. Das ist im Augenblick gerade so ein Schwerpunkt bei uns, Videotrainings zu entwickeln. Das sind unsere Meetups, wo wir die Sachen testen und mit Menschen ausprobieren. Das sind im Großen und Ganzen Teile von einem großen Universum und das ist so die, ja, die Bicablon-Visualisierungstechnik oder die Bicablon-Visualisierungsmethode, die mit jedem Tag halt größer und vielseitiger wird und daraus ergibt sich so eine Art von Philosophie oder eine Art zu denken, die über das Zeichnen weit, weit hinausgeht. Also bei mir findet das Zeichnen inzwischen auch zum Teil nur noch im Kopf statt. Ohne den Stift in die Hand zu nehmen, arbeite ich mit Bildern im Kopf und versuche auch, die Bilder aus den Köpfen von anderen Menschen rauszukriegen und sie zu transformieren. Also es ist mehr als Zeichnen. Es ist eine Art zu denken, eine Art zu handeln, eine Art miteinander zu reden und eine Art, Probleme zu lösen und Lösungen zu finden.
Da sind wir jetzt schon ganz in der Tiefe, die würde ich mir für hinten nochmal ein bisschen aufsparen, weil dieses Bilddenken, ich würde ganz gerne nochmal so ein bisschen auf die Geschichte eingehen und wie Bicablu entstanden ist. Ich nehme nur mal das Beispiel, um auch die Reichweite deines Wirkens oder eures Wirkens darzustellen. Ich kam jetzt gerade frisch von der Coaching-Ausbildung in München, ist ja sogar bei der gleichen, wo du es gemacht hast, in der Coaching-Akademie, und ich habe einfach so die visuellen Zusammenfassungen gemacht des Tages. Für mich ist das ja auch eine Lerntechnik, dass ich sage, okay, ich verstehe es, ich lerne mit Bildern, ich bin der visuelle Typ und mir hilft das. Und dann habe ich die Zeichnungen auch gleich geteilt in der Coaching-Gruppe, und dann kam eine Teilnehmerin auf und sagte, ach, das ist ja Bicablu, oder? Ich sage, oh, weiß ich gar nicht mehr, ich habe das irgendwann mal gelernt und das ist eine Technik. Aber tatsächlich war das eine Teilnehmerin von eurem Seminar, auch die bei Bicablu war. Das heißt, das, was du oder ihr mal erfunden habt, diese Männchen, diese Strichzeichentechnik, ist tatsächlich auch in der Training- und Coaching-Szene so etabliert, dass quasi das 1:1 für Bicablu steht. Also erstmal auch noch ein bisschen Chapeau, weil offensichtlich ist die Reichweite und Wirkweite dann schon sehr weit gelungen.
Das freut mich natürlich, immer wieder so diese Geschichten zu hören, und die kriegen wir natürlich auch häufig über Social Media mit. Es klingt immer so ein kleines bisschen was mit, was ich kritisch sehe, denn wir versuchen nicht, das muss man Menschen, die das nicht kennen, wie zum Beispiel auch vielen Menschen, die jetzt vielleicht den Podcast hören und sich zum ersten Mal mit dem Thema Visualisierung beschäftigen, vielleicht kurz erklären. Das, was wir machen, ist mehr als eine Zeichensprache oder eine Zeichentechnik. Für mich ist es inzwischen, nachdem ich das jetzt seit 20 Jahren mache, eine Art zu denken. Das heißt, meine Kollegen zum Beispiel sagen immer, wenn Martin ein Meeting mit uns macht und wir ein Problem lösen müssen, ist das Erste, was er macht, irgendein Blatt Papier und einen Stift in die Hand zu nehmen. Und tatsächlich kann ich inzwischen auch gar nicht mehr so richtig denken, wenn ich nicht gleichzeitig zeichne. Und in meinem Kopf findet das Denken auch ganz stark in Bildern, in Grafiken, Diagrammen, in bildhaften Gedanken statt. Und ich habe gemerkt, dass das nicht nur eine Frage von besserer Kommunikation ist, sondern dass dadurch auch das Denken selber sich verändern kann. Und dass dadurch man mit komplexen Themen besser umgehen kann. Und ich versuche es natürlich auch immer in Verbindung und in Resonanz zu bringen, wie Dinge, die ich dazulerne. Zum Beispiel habe ich jetzt, so wie du, eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht und merke, dass die Dinge, die für das Coaching wichtig sind, Allparteilichkeit, Dinge von verschiedenen Perspektiven aus zu betrachten, statt dem Warum nach dem Wofür zu fragen, dass das alles Bildräume sind. Ja. Und noch ein Beispiel, was auch so ein bisschen an dieses Coaching, was so ein bisschen mit diesem Coaching zu tun hat. Im Coaching arbeitet man ja sehr viel mit Dialogmethoden, die aus Fragen bestehen. Und auch wenn man zum Beispiel so 2 oder 3 Fragen zusammennimmt, entstehen auch Bilder. Templates zum Beispiel. Oder Bildlandschaften. Wo bin ich jetzt? Wo bin ich später? Wo war ich vorher? Was möchte ich in die Zukunft mitnehmen? Das sind alles Fragen, die sofort Bilder im Kopf erzeugen. Und da ist es zum Beispiel ganz wichtig, wenn man mit jemandem spricht und selber Beraterin ist oder Facilitator oder Coach, die Bilder des anderen zu verwenden. Und so, das nur als Beispiel dafür, dass das Visualisieren zwar mit einem Stift auf dem Papier stattfindet, das Wesentliche aber ist, eine Form von Denken zu entwickeln, die ganz, ganz viel Potenzial hat, um ja auch die Themen zu behandeln oder sich mit den Problemen zu beschäftigen, mit denen wir heutzutage zu tun haben, die ganz viel mit Komplexität zu tun haben.
Ich würde gerne nochmal, wenn wir jetzt da sind, wir sind hier einmal schon in der Tiefe, vielleicht nochmal gerne eine Begriffsklärung mit dir machen. Ich hatte mit, die du ja auch kennst, Roswitha Vesper und Holger Scholz eine Folge jeweils gemacht zum Thema, was ist Facilitation? Ja. Wo wir auch viel über Denkschulen gesprochen haben, sag ich mal. Und jetzt habe ich ja nochmal den spezifizierten Experten, sag ich mal, zum Visual Facilitating. Was verstehst du unter dem Begriff? Was verbirgt sich für dich dahinter?
Wir verwenden den Begriff auf zwei Ebenen. Das ist einmal Facilitation innerhalb eines Meetings. Also man kann auch Moderation dazu sagen, wobei wahrscheinlich Holger und Rossi sagen würden, naja, das ist nicht das Gleiche. Das sind zwei unterschiedliche Denkschulen oder ich sag mal Lernschulen. Der Visual Facilitator ist im Meeting der, der sowohl mit der Gruppe arbeitet, als auch mit der Pinnwand oder mit dem Flipchart. Also der sozusagen mit der Gruppe einen Dialog führt oder diesen Dialog begleitet. Das aber mit vor allen Dingen oder schwerpunktmäßig mit visuellen Mitteln macht. Das kann sein, dass der einfach ein Template verwendet, in dem er reinarbeitet. Das kann sein, dass er Dinge mit dem Stift erklärt. Kann aber auch sein, dass er der Gruppe ein Template, ein Plakat, eine Bildidee, eine Bildanalogie oder eine Metapher zur Verfügung stellt, um in Kleingruppen zu arbeiten. Das nennen wir dann Visual Meeting Facilitator, weil es da vor allen Dingen um das Meeting, den Workshop, die Dialogsituation ganz konkret geht. Und dann ist Visual Facilitation auch ein Überbegriff, so wie Facilitation für Holger und Roswitha ja ein Überbegriff für Organisationsentwicklung, Dialogbegleitung und so weiter ist. Und da ist der Visual Facilitator jemand, der mit dieser Facilitating-Haltung in ganz, ganz unterschiedliche Gesprächssituationen reingeht. Das kann Beratung sein, das kann Coaching sein, das kann Supervision sein oder vielleicht auch Gespräche in Alltagssituationen, mit Bildern aktiv arbeitet und das Denken in Bildern einfach zu einem großen und mächtigen Werkzeug seines eigenen Denkens und Sprechens und Lösungsfinden benutzt. Also man könnte sagen, der Visual Facilitator ist auf der oberen Ebene ein Consultant oder eine Beraterin und auf der konkreten Ebene des Gesprächs, im Coaching, im Workshop, im Meeting, in der Konferenz, ist er jemand, der mit diesen Mitteln mit der Gruppe arbeitet.
Mhm. Welche Erlebnisse hast du persönlich in deiner jetzt schon tatsächlich längeren Berufserfahrung gehabt, wo du gemerkt hast, boah, das öffnet wirklich Räume, da passiert ein kreativer Prozess, das ist ein Schöpfungsprozess, das ist ein Gestaltungsprozess. Gibt es da so Schlüsselmomente, wo du erlebt hast, so boah, schon ein bisschen geil, was ich gerade mache?
Ja, die schönsten Momente sind die ungeplanten und auch die, wo wir oder ich arbeite selten alleine, sondern meistens im Team, das Gefühl hatten, hier haben wir jetzt gerade alle gemeinsam etwas gelernt und sind gemeinsam mit dem Kundensystem auf eine höhere Erkenntnisstufe gekommen, was ein Thema anbetrifft. Ich mache mal ein Beispiel. Ich war mal Teil von einem Beratungsprozess, da ging es darum, bei einer größeren Versicherung die IT zu erklären. Menschen, die in der IT arbeiten, wissen, dass die IT zu erklären nicht einfach ist und oft auch der Knackpunkt bei Unternehmensprozessen, weil ITler oft anders denken und anders sprechen als ihre internen Kunden. Und die IT wollte halt ein Gesamtbild von ihren ganzen Angeboten fürs Unternehmen. Und wir haben da lang hin und her überlegt und diskutiert und Sachen ausprobiert, bis wir dann plötzlich zu dem Punkt gekommen sind, wo wir gesagt haben, es gibt nicht das eine große Bild, was das alles vereinigt, sondern es sind viele kleine, die wir einfach grafisch zusammenfügen. Und über diesen Prozess haben die Menschen, die das System gebildet haben, also wir als Berater und auch die Kolleginnen und Kollegen von der Versicherung, auch was über die Organisation und über sich selber gelernt. Also wir als Bicablo-Beraterinnen und Berater welche Möglichkeiten Bilder bieten und wie man sie anwenden kann oder muss. Und das Kundensystem, also die Leute aus dieser IT-Abteilung, haben halt was über sich selber gelernt. Darüber, dass wir ein Bild gesucht haben, haben wir auch ein Stück weit Identität gesucht und gefunden. Und diese Momente von Identität finden, das schafft man mit Bildern sehr gut, wenn man bereit ist, es offen zu machen. Und das sind eigentlich immer die schönsten Momente, wenn wir so als Beraterin oder als Facilitator sagen, wir verlassen jetzt einfach mal so unser Skript oder unsere Agenda und versuchen mal, dieses Bild weiterzudenken und zu schauen, wo geht der Flow denn hin? Wo entwickelt das Gespräch sich selber hin? Auf der Ebene von, welche Bildmetapher könnten wir denn verwenden, um das zu erklären? Und dann spürt man plötzlich, da geht so ein kollektives Schaudern über die Rücken von allen Anwesenden. Und das sind so die Momente der Wahrheit, wo ich sage, jetzt ist neues Wissen in den Raum gekommen oder jetzt ist ein neues gemeinsames Verständnis auf ganz, ganz unterschiedlichen Ebenen entstanden und das Bild war der Katalysator dafür. Oder noch genauer gesagt, die Suche nach dem Bild war der Katalysator für Identitätsfindung.
Jetzt habe ich gerade einen Gänsehautschauer, weil das Momentum so gleich ist. Also ich nehme das Beispiel, ich war Bereichsleiter für eine Praxissoftware und habe so unterschiedliche IT-Teams auch geführt, wo ich zugegebenermaßen sagen muss, wenn ich 5% von dem verstanden habe, was sie mir erzählt haben, wäre es hochgegriffen. Das heißt, ein Softwarearchitekt hat eine andere Sprache als der Entwickler gehabt, der Entwickler als das Marketing etc. Und ich musste irgendwie versuchen, diese Teams inhaltlich zu verbinden. Und das habe ich auch in dem Buch, was wir wieder rausgebracht haben, was Führung heute wirklich braucht. Das mein Beitrag war, dass eine Führungskraft heute moderieren und visualisieren können muss, um der Komplexität Herr zu werden, um die einzelnen Fäden zusammenzufügen. Und das war der Schritt, wo ich mich mit USMU auseinandergesetzt habe. Wie kann ich Sachen darstellen, dass alle abgeholt sind? Der Callcenter-Agent, der IT-Leiter, der Marketing-Leiter. Das heißt, das finde ich spannend, weil es IT war. Und jetzt genau auch, wenn ich jetzt bei einem großen Biotechnologieunternehmen und das genau auch, was du gesagt hast, und da geht es genau um die IT-Landschaft, wie kommuniziere ich, wer was macht? Und ich habe auch die Erfahrung, ich kann nicht mit einem Strategiebild um die Ecke kommen, sondern tatsächlich ist der Prozess viel, viel langwieriger, anstrengender, komplexer, als ich das erwartet hätte und auch die erwartet haben. Und diese Puzzleteile zusammenzufügen, ist gar nicht so leicht aufgrund der Komplexität. Von daher finde ich es total spannend, dass du diese ähnliche Erfahrung gemacht hast.
Das ist tatsächlich genau das, was du beschreibst und was auch viele Menschen, die bei uns in den Trainings waren und die wir dann später wieder treffen, halt so erzählen, dass die Bilder eine Sprache, ich sage auch manchmal gern ein Katalysator, was so ein bisschen technisch klingt, aber glaube ich, ein gutes Sinnbild dafür ist, die Menschen sprechen in unterschiedlichen Kulturen und diese Kulturen sind zum Teil auch einfach unterschiedliche Tätigkeiten und Bereiche in einer Organisation oder in einem System, unterschiedliche Sprachen. Und das ist auch ganz natürlich. Und wenn die dann zusammenkommen, müssen die erstmal eine gemeinsame Sprache finden, um auch eine gemeinsame Identität und ein gemeinsames Verständnis herzustellen. Das ist ja nichts, was da ist und man packt das einfach aus, sondern es ist etwas, ist emergentes Wissen, so eine Identität. Also auch so Momentum, was dann entsteht und was man dann auch spüren kann. Und die Bilder sind als Fragen formuliert. Eine gute zweite Ebene, um Dinge auszusprechen und für Dinge oder Dinge begreifbar zu machen, Dingen habhaft zu werden, für die es halt nicht gemeinsame Worte gibt. Einer, wie du gerade gesagt hast, der Software entwickelt, würde es anders formulieren als jemand, der IT-Architektur macht und jemand, der das Requirements Engineering macht, würde es wieder anders formulieren und dessen Kunde würde es wieder anders formulieren. Wenn man ein Bild findet, wo alle sagen, ja, damit kann ich das verbinden, Klammer auf, dieses Bild zu finden ist nicht einfach, Klammer zu, dann ist ein Ansatz da, zumindest ist zunächst mal so dieses emotionale gemeinsame Verständnis da, wir haben jetzt uns auf etwas geeinigt und auf dieser Ebene können wir weiterarbeiten. Und das sind jetzt Bilder nicht das allein Seligmachende und auch der Spruch, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, abgesehen davon, dass ich ihn nicht mehr hören kann, das stimmt einfach nicht. Nur wenn man gemeinsam ein Bild erschafft, erschafft man einfach mehr als Information, man erschafft Identität.
Mhm. Du schreibst in deinem Buch auch von einem System des Wissens. Was ist dieses System des Wissens?
Systemisch betrachtet, ich sage es jetzt mal auch so ein bisschen aus der Perspektive von systemischem Coaching oder systemischer Organisationsberatung, gibt es in Organisationen und anderen Systemen nicht den einen Ort, wo alles Wissen gesammelt ist. Das geht auch gar nicht. Es ist zwar so ein bisschen der Wunsch von vielen Führungsetagen, dass man das Wissen irgendwo sammeln kann, aber das Wissen ist lebendig und ist im gesamten Unternehmen unterwegs. Man läuft durch die Gänge und trifft auf Menschen, die bestimmte Dinge wissen, die bestimmte Erfahrungen gemacht haben oder die bestimmte Geschichten erzählen können. Und wenn ich dieses Wissen nutzen möchte, dann muss ich dafür den richtigen Raum schaffen, den richtigen Dialogcontainer. Ich kann das auch nicht irgendwo abspeichern. So nach dem Prinzip, bitte schreib doch einfach mal alles auf, was du weißt und dann speichern was hier in unserem Intranet. Sondern man muss gemeinsam eine Kultur schaffen von Menschen, erzählen anderen Menschen viele Geschichten. Erzählen möglichst vielen anderen Menschen möglichst viele gute Geschichten, die bei den anderen Menschen wiederum Resonanz erzeugen. Also es ist was, ein lebendiger Prozess und nicht irgendein Produkt, dieses Wissen. Und wenn ich jetzt mir überlege, wie kann ich das denn möglichst gut machen, dann gibt es dafür zwar viele technische Möglichkeiten, aber im Wesentlichen geht es darum, dieses Wissen auf eine menschliche, also ergonomische oder dem Menschen angemessene Art und Weise zu finden und zu sichern. Und das sind in der Regel zwei Dinge, nämlich Bilder und Geschichten. Insofern kommen wir da relativ schnell auf Bildergeschichten. Auf der einen Seite sind es, naja, kleine Erzählungen, die ich im Unternehmen, aus dem Unternehmen oder aus dem System mitbringe, zum Beispiel um zu erklären, wann ich mal was richtig gut gemacht habe, wann mal was besonders gut geklappt hat, an welcher Stelle mal was überhaupt nicht geklappt hat und wie man trotzdem erfolgreich geworden ist. Oder eine Geschichte, wie zum Beispiel ein Kunde ein Produkt erlebt. Das nennt man ja auch Customer Journey und ist auch eine Geschichte. Also es gibt ganz, ganz viele narrative Ansätze. Und auf der anderen Seite sind es Bilder, mit denen man diese Geschichten schneller, einfacher und zugänglicher erzählen kann. Das kann ein einzelnes Bild sein, das kann ein Comic sein, also eine Bildersequenz oder ein animierter Film, sodass Menschen einen direkteren Zugang zu diesen Bildern bekommen und die oder zu diesen Geschichten, zu diesem Wissen bekommen und das miteinander austauschen können. Und das ist, unterm Strich geht es um Kultur. Also Kultur im Sinne von, wie machen Menschen Dinge, wie arbeiten Menschen. Und wenn das mit sehr viel Erzählen und mit sehr vielen Bildern passiert, bin ich davon überzeugt, dass die Qualität des Wissensaustausches und die Menge an wirklich wichtigem und relevantem Wissen schneller zirkuliert und sich schneller auch multiplizieren kann, als wenn man es einfach irgendwo aufschreibt und ablegt. Mhm. Ich weiß nicht, ob die Frage damit beantwortet ist, aber das wäre so im Moment meine Antwort.
Ja, ich fand es spannend. Ich wäre jetzt auch nochmal drauf eingegangen, wenn du nochmal nachfragst, worauf wollte ich hinaus? Du hast ja auch in einem Buch geschrieben, dass es so drei Fundamente für Visualisierung gibt, zum Beispiel.
Ah, okay. Mhm.
Und auf die wollte ich gerne noch mal ein bisschen eingehen, was diese Fundamente sind.
Ja. Also wenn wir versuchen, dieses Thema Visualisierung handhabbar zu machen, also Menschen zugänglich zu machen, so wie wir das in unseren Trainings und Büchern machen, brauchen wir ja auch Modelle, um Sachen einfach zu erklären. Und was für mich da sehr hilfreich war, war ein Modell, das total simpel ist und drei wichtige Fundamente fürs visuelle Arbeiten darstellt. Das ist einmal Content, dann ist es Kontext und Design. Die man kann sich's auch so vorstellen, es sind so drei Türen, durch die man in diese Welt der Visualisierung reinkommen kann. Wenn ich zum Beispiel ein Journalist bin oder jemand, der sich mit den Inhalten einer Organisation oder eines Themas oder eines Fachgebiets beschäftigt, dann komme ich durch die Content-Tür. Also ich bringe sehr viele Inhalte, ich bringe Wissen mit. Dann gibt es auf der anderen Seite Menschen, die wie ich aus dem Grafikbereich kommen, Illustratoren sind, Künstler, vielleicht auch Menschen, die sich auf eine andere Art und Weise mit Bildern und Geschichten erzählen beschäftigen. Und die kommen halt durch die Designtür. Also das sind die, die die Bilder mitbringen und die Fähigkeit, Dinge sichtbar zu machen. Und dann gibt es Menschen, die kommen durch die Kontexttür oder Prozesstür. Das sind zum Beispiel Facilitators, Coaches, Berater und andere, die sich mit Gruppen, Organisationen, Prozessen, Veränderungen und so weiter beschäftigen. Und die gehen wieder durch eine andere Tür. Und was mir dabei wichtig ist, und das wird auch bei uns ein bisschen durch unser Team, also die 30 Menschen, die als freie Mitarbeitende für Bicablo hier in Deutschland arbeiten, dann sind es nochmal 30 weltweit ungefähr, dass da jeder durch eine Tür reingekommen ist, aber innerhalb dieses Spielfeldes, also bei uns sind das halt Trainings- oder Beratungsprojekte, immer zusammenarbeitet mit Menschen aus anderen Bereichen. Also wir haben sehr viele Menschen aus dem Kontextbereich, Leute, die Coaching machen, Leute, die Beratung machen, Leute, die Facilitation machen, und aus dem Designbereich Illustratoren, Grafiker, Bewegtfilmexperten und so weiter. Und wir versuchen immer Teams zu bilden von unterschiedlichen Kompetenzen, sodass sowohl der Inhalt, also das, was ist hier an Wissen entstanden, der Kontext, wie ist die Situation, in dem das Wissen entstanden ist, und das Design, nämlich wie mache ich sichtbar, zusammenkommen. Und das ist, glaube ich, wenn man sich so anschaut, auch ein Erfolgsmodell dafür, Visualisierung wirklich relevant zu machen. Also sie soll wirklich Inhalte transportieren und das auf eine Art und Weise, dass nicht 90% verloren geht. Sie soll innerhalb von einem Prozess oder einem Auftrag oder einer Veränderungssituation funktionieren, und die Inhalte müssen auch gestalterisch so umgesetzt werden durch Menschen, die da einfach Erfahrung haben und auch, ich sag mal so, die kreative Grundlage, dass ich als Nutzerin oder Nutzer auch einen Zugang bekomme, dass es mir Spaß macht, mich damit zu beschäftigen, dass ich, das ist jetzt auch wieder eine Verbindung zum Coaching, dass ich das potenzialorientiert mache. Also ich kann auch alle Dinge, die nicht funktionieren im Unternehmen, oder alle schlechten Sachen oder alle Failures visualisieren. Das machen wir bewusst nicht, sondern wir konzentrieren uns in der Regel halt auf die Sachen, die funktionieren, auf die Potenziale und auf das, was die Menschen wirklich wollen. So, und wenn man die drei Dinge zusammenbringt, dann bekommt man Visual Facilitating Prozesse, die wirksam sind. Wenn man nur irgendeinen Grafiker hinschickt, der irgendwas aufzeichnet, oder jemand, der das ganze Wissen irgendwie transkribiert, also sozusagen sammelt und irgendwo in ein Bild reinkippt, macht das wenig Sinn. Sondern es muss immer, diese drei Kompetenzen müssen immer zusammen agieren, und dann funktioniert das auch.
Wenn ich jetzt mal ein Bild aufmachen würde vom perfekten Visual Facilitator, so wenn wir uns den gottmäßig basteln könnten. Okay. Und du hast mal angefangen, ich würde es mal behaupten, du bist mal durch die Designtür in das Ganze eingestiegen, von deinem akademischen, beruflichen Hintergrund her. Und jetzt sind ein paar Jahre ins Land gegangen, du hast viel entwickelt, viel gestaltet. Hast jetzt eine Coaching-Ausbildung gemacht. Wie nah bist du denn an deinem persönlichen Ideal, was du in Teams zusammenstellst, in deiner Person schon an Kompetenzen, und was würde da noch fehlen?
Oh je, ich bin da ganz am Anfang. Aber wahrscheinlich, wenn du mich in 10 Jahren fragst, bin ich immer noch ganz am Anfang. Denn ich lerne da jeden Tag dazu, und ich versuche auch die Sachen, die funktionieren, immer wieder zu hinterfragen und immer wieder auch besser zu machen. Es gibt diesen Perfekten auch nicht. Also keiner bei uns hat alle Fähigkeiten in einer Form, dass er nicht andere um Rat fragen könnte. Zumal auch gerade bei so gestalterischen Sachen sowas wie Perfektion gar nicht möglich ist. Der Begriff passt da einfach nicht rein. Denn wenn du drei tolle Visualisierer, Visualisiererinnen bittest, eine bildhafte Umsetzung von einem Inhalt zu machen, wirst du drei vollkommen unterschiedliche Bilder bekommen, also was so die Bildsprache, den Stil, den Zeichenstil, die Art mit Text umzugehen anbetrifft, aber auch die Bildmetapher, die sie möglicherweise wählen. Und dann kannst du nur sagen, naja, das erste sagt mir jetzt persönlich am besten zu. Beim zweiten glaube ich, dass es die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen am besten verstehen. Und das dritte ist sowas, was dem Vorstand der Führungsetage am besten zusagt. Oder da ist, man kann sagen, dass das letzte ist das, wo alle Informationen am meisten drin ist. Und deshalb kann man nie grundsätzlich sagen, das ist jetzt das Beste, sondern immer nur in einer Situation stellen wir halt ein Team zusammen aus diesem Visualisierer, dieser Coachin oder dieser Facilitator und vielleicht nochmal jemand, der, sind allerdings meistens Menschen aus den Organisationen, sich halt besonders gut mit den Inhalten auskennt und die Inhalte gut formulieren kann, sodass wir pro Projekt einfach ein anderes Dreamteam haben. Und Perfektion ist da, glaube ich, nicht der richtige Begriff, sondern eher die in der Situation die Möglichkeiten, soweit es die Ressourcen zulassen, ideal zusammenzustellen.
Mhm. Ich habe ein anderes tolles Buch von euch, das ist das Postersbuch. Da habt ihr so Templates und Vorlagen drin, wo ich dir jetzt einfach, ums Kontra zu gehen, gerade einfach widersprechen und sage, du hast jetzt gesagt, es gibt nicht das perfekte Bild, aber ihr kommt ja schon mit Vorschlägen um die Ecke.
Was ist denn dein Lieblingsposter darin, frage ich jetzt mal ganz neugierig.
Ich mag, oder etwas, was für mich immer stimmig ist, sind einfach dieser Berg, dieser Gipfel mit diesem Weg. Weil das für mich immer am meisten abbildet für Zielerreichung. Das ist für mich immer die stärkste Metapher, die ich auch am häufigsten anbiete, sage ich mal so.
Das ist total lustig, weil ich weiß, welches Bild du meinst. Das ist auch das, was ich tatsächlich so, wenn ich auf LinkedIn oder auf Instagram gucke, wer arbeitet denn mit dem Buch, am häufigsten wiederfinde. Aber interessanterweise halt in so vielen unterschiedlichen Varianten und Stilen, dass ich zwar sagen kann, ich denke mal, die haben das Buch wahrscheinlich, aber jeder hat was Eigenes draus gemacht. Und das ist so, das sind dann schöne Momente am Tag, wo ich dann wieder was finde, wo ich sage, ja, ist wahrscheinlich so ein bisschen inspiriert durch dieses Buch, aber jemand hat das weiterentwickelt.
Ja, jetzt wollte ich die Brücke, um dann dir wieder entgegenzukommen in der ersten Aussage, weil wir hatten jetzt auch diese, ich sage mal, WAKOK-Übung, also visuell, auditiv, kinästhetisch, auditiv und olfaktorisch, das heißt die ganzen Sinnesreize, und haben im Coaching auch so Bilder entwickelt und haben gemerkt, wie stark die wirken. Und da wäre jetzt meine Frage, wenn du in Teams, in Gestaltungsprozessen bist, klar, das Buch ist einfach eine super Template-Vorlage, dass wer startet, einfach schon was hat und damit loslegen kann. Aber wenn du jetzt als Erfahrener in ein Team gehst, als Berater und willst ein Bild entwickeln, was sind dort für Bilder entstanden, die dich überrascht haben oder Metaphern, die wirkungsmächtig waren für Organisationen?
Ganz, ganz unterschiedlich, abhängig von der Gruppe, von der Situation, in der sie sich befand und natürlich auch von den Fragen, die ich so reingegeben habe. Ich gebe mal zwei Antworten, die so zwei Möglichkeiten zeigen. Das eine ist, wenn ich eine Frage stelle, wie zum Beispiel, stellt euch mal vor, der Prozess, in dem ihr arbeitet, hat irgendwas mit einer Seereise zu tun. Das ist so ein Klassiker. Dann kommen die Leute oft auf ganz, ganz spannende, lustige, witzige, inspirierende, manchmal auch sehr emotionale Ideen, weil sie halt schon Rahmen bekommen haben. Da gibt's dann den Datenkraken, der aus der Tiefe kommt und irgendwelche Ideen klaut zum Beispiel. Oder es gibt den alten, voll einsatzfähigen, aber doch sehr, sehr trägen Tanker, der von unterschiedlichen Leuten positiv oder auch negativ gesehen wird. Und dann gibt es andere Bilder, die sich so entwickeln aufgrund von dieser Metapher, die wir vorgegeben haben, die dann ja so das Ganze erweitern. Also oft ist es gut, ein einfaches Bild mal reinzugeben und zu gucken, was machen die Menschen damit. Solange es Resonanz erzeugt, ist das gut. Das heißt, die Bilder oder die Bildideen sind manchmal gar nicht so kreativ, in Anführungszeichen, also so ungewöhnlich, weil Menschen natürlich zunächst mal mit dem arbeiten, was sie haben. Und der Begriff Kreativität oder Originalität ist da vielleicht auch fehl am Platz, denn oft hat ein Illustrator oder eine Grafikerin bei uns aus dem Team eine viel originellere Idee, also ungewöhnlichere Idee. Und wenn er die oder sie die reingibt, dann sagen die Leute, ah, das sieht ja schon mal toll aus. Das ist, manchmal funktioniert das und manchmal ist das sinnvoll. Manchmal ist es aber auch etwas, was dann die Identitätsfindung innerhalb der Gruppe eher behindert, weil dann ist ja schon ein starkes Bild da und dann sagt man, ja, wenn das der Profi gemacht hat, dann nehmen wir das einfach. Wenn dann auf der anderen Seite Bilder plötzlich entstehen, muss man halt als Berater einfach mal schauen, was kann ich denn dann nutzen und was kann ich verstärken? Ich mache mal dafür ein Beispiel. Mhm. Wir waren mal bei einer großen Messegesellschaft und haben die Einführung von einer neuen Software begleitet, nicht auf der technischen Ebene, sondern eher, da ging es darum, dass die unterschiedlichen Abteilungen mit dieser Software arbeiten sollen und da halt gewisse auch berechtigte Einwände hatten. Das war mehr so ein kulturelles Thema. Und dann kam irgendwie im Gespräch auf, naja, es ist eigentlich sowas wie ein Papierflieger. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau den Kontext, aber das Bild ist mir in Erinnerung geblieben. Und zwar deshalb, weil alle dieses Bild so gut fanden. Und dann haben wir halt gesagt, hier scheint irgendwie gerade ein Momentum geschehen zu sein, weil alle jetzt gelacht haben oder alle genickt haben oder ganz viel plötzlich positive Energie im Raum war. Und das scheint mit diesem Bild von dem Papierflieger zusammenzuhängen. Und dann haben wir halt versucht, aus diesem Papierflieger so eine Art von Key Visual, also Schlüsselbild für den gesamten Prozess zu machen. Und das hat auch gut funktioniert und das war dann so der Papierfliegerprozess. Also man schreibt was irgendwo auf ein Blatt Papier und faltet es zusammen und schickt es dem Nächsten und der faltet es auseinander und ergänzt irgendwas. Also irgendwie hat der Papierflieger innerhalb von Kommunikationsprozessen im Unternehmen im Zusammenhang mit dieser Software eine Rolle eingenommen.
Das finde ich ja ganz gut.
Ein Satz noch dazu. Die Tatsache, dass der Papierflieger funktioniert hat, ist nicht, weil der Papierflieger ein tolles Bild wäre, das immer funktioniert. Also man könnte jetzt sagen, gut, die Menschen fühlen sich an ihre Kindheit erinnert, das hat was Leichtes, es hat was Einfaches, die Menschen wünschen sich Einfachheit. Das kann man im Nachhinein immer ganz gut erklären. Nur, die waren dabei in dem Moment, als der Papierflieger geboren wurde. Und der Papierflieger kam auch nicht vom Chef und alle sagten, naja, Papierflieger, wenn der Chef das sagt, dann ist das wohl richtig. Sondern, ich weiß gar nicht, wusste wahrscheinlich 5 Minuten später nicht mehr, wer das Wort zum ersten Mal in den Mund genommen hat oder wer es auf seinem Blatt Papier als erstes gezeichnet hat. Wir bitten die Leute ja auch immer zu zeichnen und bringen ihnen das mal schnell bei, so auf die Visualisierungsart, wie wir das halt machen, so dass sie sich visuell ausdrücken können. Es spielt überhaupt keine Rolle, wer die Idee hatte, sondern in diesem Moment war eine Resonanz und diese Resonanz versuchen wir zu verstärken und daraus, ja, es ist wie so ein kleines Pflänzchen, was aus dem Boden guckt und wo man sagt, ja toll, da ist was gewachsen, hol doch mal die Gießkanne und tröpfel einfach mal 3 kleine Wertschätzungstropfen darauf und dann gucken wir mal morgen, was draus geworden ist. Also es ist auch mit den Bildern so, man muss sie so ein bisschen wachsen lassen und irgendwann mal werden die groß und stark und ab einem gewissen Moment können die Leute sich gar nicht mehr vorstellen, ohne den Papierflieger gearbeitet zu haben.
So, das werde ich jetzt rausschneiden und werde vor jeden meiner Podcasts vor- und hinterschneiden. Schließlich ist das ja auch der Paperwings, der Papierflieger-Podcast.
So. Wahrscheinlich ist mir diese Idee deshalb gekommen, aber es hatte tatsächlich, die Geschichte hatte jetzt mit deinem Podcast gar nichts zu tun. Aber so funktionieren Bilder, ne? Man sieht irgendwas und hat eine Assoziation. In dem Fall war es dann vielleicht der Name von deinem Podcast und auch das Logo und dann fällt mir diese Geschichte von der Messe wieder ein.
Ja, super. Jetzt habe ich mal wieder erlebt, jetzt bei der Ausbildung zum Beispiel, weil ich weiß auch, dass Marcel Hübenthal da Wert drauf legt, der Gründer von der Akademie, dass alles mit Flipchart gemacht wurde. Das heißt, da war kein Beamer zu sehen, wo es mich total glücklich gemacht hat, sondern dass mit Flipchart gearbeitet wird. Wie würdest du denn sagen, wie kann man Oder welche Tipps kannst du für visuelles Präsentieren geben? Das heißt, wir fangen wirklich mal bei der einfachen Führungskraft an. Wir sind nicht beim Facilitator, aber die Führungskraft, die den Podcast hört, sagt, okay, dass wir die Angst nehmen, alles korrekt machen zu müssen, auf PowerPoint zu agieren, sondern einfach wirklich mal zum Papier und zum Stift zu gehen.
Das wäre jetzt auch ein abendfüllendes Thema, aber ich versuche mal so einen Gedanken ein bisschen auszubreiten. Die meisten Menschen, die präsentieren oder sich Präsentationen anschauen, machen das nicht einmal im Jahr, sondern sie machen es eher dreimal am Tag. Das heißt, die Menge an Informationen, die man aufnehmen muss an so einem normalen Arbeitstag und die man auch produzieren muss, ist ziemlich groß. Was bedeutet, jede Sekunde ist kostbar. In einem Meeting, in einer Präsentation, vor allen Dingen in sowas wie einem Pitch. Und meine Erfahrung ist, je einfacher die Mittel sind, die du nutzt, desto eher kommst du auf den Punkt. Das war früher so ein bisschen unser Argument gegen die Software PowerPoint oder ich sag mal ähnliche Software. Es hat nichts mit dem Produkt selber zu tun, sondern eher mit der Art und Weise, wie es verwendet wurde. Eine Software, die sehr viele gestalterische Möglichkeiten hat. Na, da fliegen so Pfeile rein oder man kann schnell irgendwas Animiertes machen. Und man kann sehr viel Information in sehr kurzer Zeit präsentieren, weil man so eine Präsentation schnell zusammengestellt hat. Und das verführt natürlich auch dazu, statt 3 Folien 30 zu machen. Das ist mit einem Flipchart nicht so leicht. Bei einem Flipchart muss ich mir schon genau überlegen, was schreibe ich drauf. Bei einem Flipchart muss ich mir auch genau überlegen, wie viel schreibe ich drauf? Und was kann ich möglicherweise noch an gestalterischen Mitteln reinbringen, damit das Ganze auch dem Betrachter, der Betrachterin entgegenkommt? Das ist ja ein Angebot, das ist auch immer eine Form von Wertschätzung. Und dann haben wir uns halt irgendwann mal überlegt bei Bicablo, warum wollen die Leute in einer Zeit, wo Digitalisierung ganz wichtig ist und wo man alles mit dem Beamer machen kann und wo diese sowohl Hardware und Software auch wirklich für jeden erschwinglich ist, warum wollen die wieder am Flipchart arbeiten und wollen das halt dann halt auch bei uns lernen? Und wir haben halt festgestellt, dass es einen Megatrend gibt, der kommt so ein bisschen aus dem agilen Arbeiten, würde ich sagen. Also sind wir wieder bei IT und Softwareentwicklung und so, aber er hat sich inzwischen durchgesetzt, nämlich sorgsam, achtsam und sorgfältig mit der Zeit anderer umzugehen und auch sorgsam mit den Inhalten umzugehen und die anderen nicht als Wissenscontainer zu nutzen, ne? Kopf auf, Trichter rein, Wissen rein, Kopf wieder zu, sondern es ist schön, dass du da bist und es ist schön, dass du dir Zeit genommen hast und ich würdige deine Anwesenheit jetzt mit einer Präsentation, die mehr ist als ein Wissensdownload. Ich sag mal, das ist jetzt so von der operativen Ebene ausgesprochen. Und entsprechend glaube ich, und das ist auch so meine Erfahrung, wenn ich mir TED-Talks anschaue, oder jetzt zurzeit schaue ich mir sehr viele Videos an von der letzten Republika. Das ist eine große Konferenz, die einmal im Jahr in Berlin stattfindet. Übernächste Woche ist, glaube ich, die nächste Ausgabe. Und da sprechen Menschen in der Regel ohne Folien. Denn sie sind selber so überzeugend in dem, was sie sagen und wie sie sagen, weil sie sind sehr leidenschaftlich dafür, dass sie diese Folien gar nicht benötigen. Und ich glaube, weil sie auch verstanden haben, dass die Menschen, die ihnen zuhören, eine Geschichte im Kopf behalten und ein Bild und nicht die ganzen Daten, die auf den Folien stehen. Und das jetzt verbunden jetzt mit deiner Frage bedeutet für mich halt, versuch mal, wenn du was erzählen möchtest, eine Geschichte dafür zu finden und versuche diese Geschichte zu zeigen und die wesentlichen Dinge in diese Geschichte reinzupacken. Die Geschichte kann, wir nennen es immer ikonisch sein, das heißt, du erzählst halt, wie der Kunde durch dieses Angebot, durch dieses Produkt halt durchgeführt wird, ganz konkret. Na, er muss da klicken oder er muss da eine Tür aufmachen oder er wird so und so behandelt oder er kriegt das und das Feedback. Oder du machst es auf einer metaphorischen Ebene, dann ist er halt irgendwie ein Rennfahrer, der über die Rennstrecke in San Carlo oder wie heißt das Ding?
Monaco?
Die Rennstrecke in...
Keine Ahnung.
Monaco fährt,
ja, Monaco,
oder irgendwas anderes, was da gut passt. Weil die Menschen merken sich zunächst mal die Geschichte. Und wenn sie sich die Geschichte gemerkt haben und das Bild dazu oder die Bilder dazu, und Bilder, also Geschichten und Bilder hängen ja immer ganz, ganz eng zusammen, selbst wenn die Geschichte nur im Kopf stattfindet. Das kannst du natürlich verstärken, indem du das Bild auch zeigst. Dann werden sie sich auch an deine Inhalte erinnern. Aber erstmal die Geschichte und dann der Inhalt. Und das kann man auf einem Flipchart machen. Man kann es auch auf zwei oder auf drei Flipcharts machen. Man kann es auch mit zwei oder drei PowerPoint-Folien machen. Wichtig ist, das erste ist, die Menge an Informationen, die die Menschen sehen, nicht zu groß zu machen, sondern sie mehr oder weniger als Anker zu benutzen und eher die Informationen auf der verbalen Spur rüberzubringen. Und dann das Bild und den Text oder das, was Menschen sehen und das, was Menschen hören und das, was Menschen lesen, was ja auch was mit Sehen zu tun hat, kongruent zu machen. Also nicht auf der Folie was anderes zu zeigen, als das, was man in dem Moment sagt. Was auch bedeutet, dass es besser ist, lieber viele kleine Informationen auf einzelnen Blättern in Anführungszeichen zu packen, aber sie am Schluss wieder auf einer Folie, auf einem Blatt, auf einem Flipchart zusammenzufassen. Und das sind so die Erkenntnisse, die wir halt auch mit der Zeit selber gewonnen haben über sehr, sehr viele Trainings, wo Menschen auch einfach Sachen präsentiert haben und wo wir anhand der Resonanz im Raum natürlich auch merken, das funktioniert gut, da sind die Leute dabei, das kann ich mir nach zwei Monaten, Jahren auch noch merken. Und das ist unterm Strich medienunabhängig. Also wir arbeiten inzwischen auch auf dem iPad und machen die Sachen digital und probieren auch, wie man, zum Beispiel, wir machen ja auch ein monatliches Meetup, wie man Meetups anders gestalten kann, so dass Menschen einfach Spaß dran haben und dass sie einfach gern zu so einem Meetup gehen oder zu so einer Videokonferenz. Und da ist arbeiten wir inzwischen halt auch genauso mit digitalen Medien, auch mit PowerPoint und sagen, naja, das Flipchart ist halt mehr so was für einen Raum, wo Menschen sich physisch versammeln, weil es halt relativ klein ist, deshalb für so ein Coaching-Training natürlich ideal. Und in einem anderen Kontext muss es dann halt irgendwie was Digitales sein. Mhm. Aber dieses ganz bewusste, achtsame, wertschätzende im Umgang mit Wissen und im Umgang mit deinen Zuhörenden, das ist, glaube ich, das Wesentliche.
Ja, finde ich einen super Impuls, weil ich habe es oft in Führungskräftetrainings dann oder Präsentationstrainings, dann kommen sie mit ihren PowerPoint-Schlachten, sage ich, nee, lass das erstmal alles weg, kann man später machen. Ich finde, wenn man Flipchart beherrscht, dann darf man auf PowerPoint gehen, weil dann kommt man eben nicht in die Versuchung, alles vollzuschreiben mit Inhalten, sondern dieses Storytelling, was du gesagt hast, dieses Emotionale und das dann verknüpfen mit Bildern, dann kann es auch eine gute PowerPoint werden, aber nicht, dass man sagt, okay, ich hau erstmal alle Inhalte auf die Folien drauf. Und ich glaube, das lernt man in Flipchart und Visualisierung, die Reduktion von Informationen, damit Reduktion von Komplexität und damit die erhöhte Aufnahmefähigkeit.
Und das Spannende ist, der Erstellungsprozess von so einer Präsentation, da würde man ja normalerweise klassisch sagen, naja, das ganze Wissen ist da, ich muss es ja nur noch auf Folien verteilen und runterbrechen auf Bullet Points. Was mir immer wieder auffällt, wenn ich eine Präsentation erstelle, also eine plane und grafisch umsetze, dass ich bei dem Zeichnen, beim Suchen von Bildern, beim Formulieren viel, viel mehr lerne über den Inhalt, den ich da präsentieren möchte, als wenn ich erstmal alles runterschreibe. Das heißt, ich fange normalerweise eine Präsentation an, ohne dass ich vorher recherchiert habe, sondern ich denke mir, okay, welche Geschichte möchte ich denn erzählen? Okay, das ist die und die Geschichte, was brauche ich dafür? Welche Inhalte könnten da dazu passen? Was muss ich eigentlich erzählen? Und das Gestalterische, also in Bildern zu denken, in vielleicht sogar einer Bildmetapher zu denken und gleich zu zeichnen und vielleicht auch schon kleine Scribbles zu machen, das ist etwas, was schon im Moment der Wissenserarbeitung passiert und nicht erst, wenn das Wissen schon irgendwo auf einem Stapel liegt und man sagt, so, jetzt muss ich es nur noch unterbrechen. Da passieren wirklich ganz, ganz spannende Sachen. Deshalb ist das Visualisieren für mich nicht nur ein Umsetzungs- und Präsentationswerkzeug, sondern, wie ich es am Anfang gesagt habe, eine Möglichkeit zu denken, die sehr viel Spaß macht, die auch besseres Wissen, glaube ich, generiert und bessere Ideen generiert und wo man selber auf ganz, ganz unterschiedlichen Ebenen lernen kann, selbst wenn man vermitteln möchte.
Ja, das bringt mich hervorragend auch zu meiner nächsten Frage, denn das ist quasi auch eine Challenge, die ich gerade habe. Wenn man so dann in eure Bücher guckt, dann sieht man ein Strategiebild, ja, die sind komplex, oder nee, die sind nicht komplex, komplexer falscher Ausdruck, die sind vielschichtig, würde ich sagen. Ja. Ne?
Das heißt,
vielteilig, genau, vielteilig. Da sind dann schon viele Informationen drauf, weil sie auch viel abbilden dürfen. Und jetzt habe ich diesen Auftrag, jetzt sind wir auch bei agilem Management. Ich sollte vor einem halben Jahr ein Strategiebild für diesen Biokonzern mit entwerfen. Und im Prozess hat sich schon so viel verändert. Und jedes Mal, wenn ich dieses Bild anpassen will, hat sich so viel verändert, dass wir noch kein finales Strategiebild entwerfen konnten.
Und das wird da für mich jetzt noch. Ja, es hört sich nach einem ganz, ganz tollen Prozess an.
Ja, der ist total wertvoll, denn also wir haben jetzt, glaube ich, 4, 5 Entwürfe. Mhm. Ich nehme einfach mal, um für die Zuhörenden so ein Bild zu machen. Das eine ist jetzt einfach ein Flussdelta, weil diese Firma einfach viele andere Firmen aufgekauft hat. Es gibt es verströmt sich, es geht in unterschiedliche Kompartimente, in unterschiedliche Produktportfolios, und das ist aber halt sehr dynamisch, sehr schnell, und es ist halt im wahrsten Sinne des Wortes ein Flusses. Das heißt, irgendwie wir haben ein Flughafenbild, damit haben wir angefangen, um so den Teams die Funktion zu geben. Dann waren wir bei verschiedenen Flughafenstandorten, dann hatten wir eine Weltkarte. Und also ich habe das Ergebnis konnte ich noch nicht liefern, in Anführungsstrichen, weil es sich immer wieder variiert hat. Aber die Zwischenbilder sind total mächtig und wirksam, weil die Flüsse, also in dem Fluss schwimmen halt immer Mitarbeitende. Es gibt Fische, sind die Ersten, die ein neues Rinnsal entdecken, etc., weil sich das so verteilt. Bin ich ein bisschen in den Exkurs gegangen, aber was macht denn ein gutes Strategiebild aus? Was findet sich dort wieder? Wie habe ich die Leute eingebunden? Was sind da deine Erfahrungen?
Die Antwort ist, hast du dir eigentlich schon selber gegeben, indem du das gerade erzählt hast. Ich glaube, dass das Bildprodukt am Schluss wichtig ist als Dokumentation vom Prozess, aber der Prozess selber, also das gemeinsame Erstellen, viel, viel wichtiger ist. Das ist so wie mit dem Papierflieger. Wenn die Menschen gemeinsam dieses Flussdelta entwickelt haben und wenn sie daran beteiligt waren, dann ist die Tatsache, dass sie es gemeinsam entwickelt haben, wichtiger als ob das Flussdelta jetzt die perfekte Metapher dafür ist. Ich habe mal einen Beitrag geschrieben für die Zeitschrift für Organisationsentwicklung. Da ging es genau um diese Frage, was denn so ein Strategiebild ausmacht. Und da habe ich mich halt hingesetzt und überlegt und bin halt zum Ergebnis gekommen, ich kann da jetzt viele formale Qualitätskriterien ansetzen aus grafischer Hinsicht. Es muss strukturiert sein, es gibt bestimmte Bildebenen, die vorhanden sein müssen, damit man sich gut orientieren kann. Das sind aber alles so handwerkliche Dinge, die man als Grafiker lernt. Und die wir jetzt auch in zum Beispiel im Visual Storytelling Training unseren Teilnehmenden vermitteln, so dass die Plakate einfach nicht so wimmelig sind, sondern gut strukturiert, einen Anfang haben, ein Ende. Das ist aber so das Handwerk, ne? Wenn du ein Haus baust, dann musst du einen Handwerker haben, der einfach was kann, eine Handwerkerin, eine Elektrikerin, die einfach ihre Arbeit versteht, und dann bekommst du ein Haus, was eine handwerkliche Qualität hat, aber das heißt noch nicht, dass du auch gern drin wohnst. Und dass du dich wohlfühlst, wenn du jeden Morgen drin aufwachst. Und das ist was anderes. Und ich glaube, auch da ist es so, jeder Strategieprozess hat seine eigenen Eigenheiten. Bei manchen steht vielleicht eine bestimmte Vision, die man gemeinsam erreichen möchte, im Vordergrund. Und dann ist es halt ein Strategiebild, wo diese Vision einen großen Raum einnimmt. In einem anderen Prozess spielen die einzelnen Menschen eine viel größere Rolle und ihre Fragen. Das heißt, es geht dann gar nicht so sehr darum, einen bestimmten Punkt, ein KPI oder was anderes zu erreichen, sondern es geht darum, dass Menschen in diesem Raum sich wohlfühlen. Bei einem anderen Prozess geht es vielleicht wiederum darum, dass die Strategie, die man hat, gut kommuniziert wird. Und da geht es vielleicht mehr darum, wie erreichen wir denn alle im Unternehmen und können das Ganze in Resonanz bringen. Und ich glaube, vielleicht ist es auch das, was du in diesem Prozess erlebt hast. Man versucht ein Ergebnis zu bekommen. Und sobald das fertig ist, merkt man, man muss es wieder überarbeiten. Und das war dann auch meine Erkenntnis bei dem Artikel in der Zeitschrift für Organisationsentwicklung. Jedes Bild, wenn es ein gutes Bild ist, das ist jetzt ein anderes Qualitätskriterium als das handwerkliche, ist immer eine Blaupause für die nächste Version. Das heißt, immer dann, wenn du fertig bist, kannst du eigentlich wieder anfangen, denn es ist schon wieder so viel Wissen entstanden im Prozess, idealerweise, dass die Menschen sagen, jetzt, wo ich das anschaue, merke ich, da fehlt noch was. Oder jetzt verstehe ich, was wir bisher übersehen haben. Oder jetzt muss ich mit meinem Team nochmal über das und das und das sprechen, und bevor wir da kein Feedback bekommen haben, können wir nicht weitermachen. Insofern ist es, glaube ich, eine ganz gute Idee, bei solchen Bildern immer zu sagen, es wird immer eine Skizze bleiben und wir werden immer einen Zwischenstand sehen. Und wenn wir irgendwann mal zu einem Ergebnis gekommen sind, dann brauchen wir es eigentlich auch nicht mehr, weil dann haben wir unser Ziel erreicht. Und so gehe ich auch selber gern mit Bildern um. Ich habe damals in diesem Artikel ein Beispiel aus der Kunstgeschichte gewählt, nämlich die Seerosenbilder von Monet. Mhm. Da geht vielleicht bei dir im Kopf ein Bild auf, zumindest bei mir geht eins auf. Das ist nicht eins, sondern es sind ganz viele. Monet hat sogar damals extra einen Teich anlegen lassen in einem Garten, den er gepachtet hat, um genau das Modell, ne, zu bekommen, was er gebraucht hat. Und er hat sehr viele unterschiedliche Seerosenbilder gezeichnet. Und jedes Bild war eigentlich immer nur ein Entwurf und eine Momentaufnahme, je nach Tageszeit, Jahreszeit, oder hat angefangen, Heuhaufen zu zeichnen, einfach nur, um das Licht zu studieren. Und wenn man ihn gefragt hätte, welches ist denn das Ergebnis jetzt von deinen ganzen Studien, hätte er wahrscheinlich gesagt, naja, jetzt wo ich das fertig habe, muss ich wieder von vorn anfangen. Und so ist es, glaube ich, in Prozessen auch. Du kommst eigentlich nie irgendwo wirklich an, weil da, wo du bist, ne, kommst auf den Gipfel hoch, um wieder ein Bild zu verwenden, siehst du eigentlich schon den nächsten und kannst eigentlich schon weitergehen.
Ja, also die Seerosen, angefangen von den Blättern und Blüten, die er nur gemalt hat, die quasi auf dem See schwimmen, bis hin, dass eine wunderschöne Brücke ist mit hinten Weiden, die man sieht, und dann immer sehr weich gezeichnet, aber jedes Bild eigentlich fast auch ein eigener Stil oder ein eigener Ausschnitt und eine unterschiedliche leichte Farbgebung von grün zu blau.
Mhm. Ja. So ein Schnappschuss im Prozess. Und genau. So ist es, glaube ich, mit den Bildern, die wir als Visual Facilitators und Visual Consultants machen auch. Und der Erkenntnis oder der Prozess, was halt passiert auch beim Kunden, ist dann ja eigentlich das, kann man sagen, das Ergebnis. Aber klar, Kunden kommen auch zu uns und sagen, wir brauchen ein Bild, wo wir was festhalten, um das dann auch zu kommunizieren. Das machen wir auch gerne. Wir versuchen halt möglichst viel von diesem Entwicklungsprozess mit dem Kunden zusammen zu machen und nicht so im Agenturmodus nach dem Prinzip, ja, wir machen eine halbe Stunde Briefing per Zoom und dann soll der das mal zeichnen, dann soll uns drei Versionen zeigen und dann nehmen wir eine und dann wird die halt groß gedruckt. Das kann man machen, aber man verspielt einfach sehr viel Potenzial dabei.
Ja, Martin, ich habe jetzt hier noch, ich glaube, ungefähr 138 Fragen offen. Wir haben im Vorgespräch, das hätten wir schon komplett aufzeichnen können, weil es ein eigener Podcast gewesen wäre. Wir können es aber nicht mehr alles machen. Gibt es noch eine Botschaft, etwas, was du gerne noch platzieren möchtest, wo du sagst, das ist dir noch wichtig, das haben wir noch nicht angeschnitten?
Oh je, haha. Da gibt es eigentlich, also angeschnitten haben wir sehr viel. Ich kann dir vielleicht kurz sagen, womit ich mich selber zurzeit am meisten beschäftige und wo ich auch gerne mit anderen Menschen in Resonanz gehe.
Mhm, sehr gerne.
Und zwar, das war mit der Grund, warum ich noch eine Coaching-Ausbildung gemacht habe, nämlich die Frage, die eigentlich so unter diesen ganzen Spielarten von Visualisierung in der Organisationsentwicklung, in der Unternehmenskommunikation und in solchen Dingen drunter liegt, nämlich die Frage, wenn zwei Menschen sich gegenüber sitzen und ein Blatt Papier zwischen sich haben und das aktiv nutzen, was ist denn das größtmögliche Potenzial darin? Also ganz ohne diese Erwartung eines tollen Bildproduktes, wie kann ich den Stift und das Papier, wahlweise auch den Pencil und das Tablet so nutzen, dass in einem Gespräch eine höhere Qualität rauskommt, als wenn wir es ohne gemacht hätten. Also wie kann das Visualisieren auf einer ganz elementaren Ebene so ein Momentum erzeugen? Gibt es dafür irgendwelche Techniken oder Erfolgsrezepte oder Methoden, die immer funktionieren? Und dafür suche ich Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Das heißt, wenn es von den Zuhörenden jemanden gibt, der irgendein Entwicklungsthema hat, kann er oder sie mich gerne mal ansprechen und dann können wir das mal gemeinsam ausprobieren. Das ist eins von den Entwicklungsprojekten, wo noch nicht klar ist, was hinten rauskommt. Vielleicht wird es ein neues Buch, vielleicht wird es ein Fortbildungsangebot oder ein anderes methodisches Framework. Aber ja, wer Interesse hat, soll mich einfach ansprechen und dann schauen wir mal, was draus wird. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, ich würde die Arbeit, die ich mache und die Arbeit, die wir machen, wir sind ja eine Community und ich bin da einfach nur ein Teil davon, gerne stärker mit Nachhaltigkeitsthemen verbinden. Das machen wir schon, aber wir haben das Gefühl, es ist an der Zeit, das verstärkt zu machen. Und vor allen Dingen möchten wir gerne in Kontakt kommen mit Menschen, die in diesen Bereichen arbeiten, also die Startups gründen, die im Nachhaltigkeitssektor arbeiten oder die Unternehmenstransformationen begleiten oder Teil von einer Transformation sind, die einen starken Nachhaltigkeitscharakter haben. Insofern, da bin ich immer sehr offen, gespannt und aufgeschlossen und neugierig, mit solchen Menschen zu sprechen und ja, biete mich und den Stift einfach an, um mit Bildern was Neues, Gutes und Sinnvolles zu machen.
Cool, das gebe ich gerade mal an den Startup-Wikinger weiter, einen Geschäftspartner von mir, der mich auch gerade eben angerufen hat, der da viel in dem Bereich unterwegs ist. Da kann man bestimmt auch was kreieren. Und das andere, was du gerade gesagt hast mit den Bildern, da sind gerade zwei Bilder hochgekommen aus unserer Übung, dieser Visualisierungsübung, was du gerade gesagt hast im Coaching-Prozess. Ich habe leider ein sehr klischeebehaftetes Bild von Ruhe und Entspannung gehabt. Das war dieses klassische Toskana-Bild mit so einem Lavendelfeld und den Farben. Und was aber interessant war, eine Coachie quasi, die teilgenommen hat, hatte die gelbe Straße für Entscheidungen aus der Zauberer von Oz.
Ah, the Yellow Brick Road.
Ja, du hast es sofort gewusst, genau. Das war ihr Satz, die war auch Engländerin. Yellow Brick Road hat sie immer gesagt. Und das war ihr ganz starkes Bild dafür. Also ganz spannend, klingt nach einem Megaprojekt. Cool, dann habe ich meine Abschlussfrage, lieber Martin. Zusammengefasst, wann hilft der Stift beim Denken und wann eben auch nicht?
Der Stift hilft dann beim Denken, wenn er sich in den Dienst stellt von einem authentischen Dialog und von Klarheit, nicht als Abbild von irgendwas, sondern als Prozessbeschleuniger, als Momentum, als Katalysator. Und wenn tatsächlich so eine Gesprächsebene zwischen Bild und Menschen stattfindet. Und das kann ein Mensch sein, also ich setze mich hin und kritzel irgendwas und dann führe ich ja auch so eine Art Selbstgespräch. Oder es kann mit dir zusammen sein oder mit einer größeren Gruppe. Also immer dann, wenn der Fluss oder der Austausch von Worten und die grafische Abbildung in einem guten Tanz miteinander unterwegs sind, dann passieren da magische Dinge. Es funktioniert, glaube ich, dann nicht, wenn man, bevor man anfängt zu zeichnen, schon weiß, ganz genau weiß, was man zeichnen möchte, weil dann ist es ja schon da. Und deshalb ist so meine Botschaft oder den Impuls, den ich vielleicht noch da lassen möchte, lasst euch von euren Bildern überraschen. Es kommt immer ein bisschen was anderes raus, als man denkt. Und lasst euch so ein bisschen von den Bildern zu besseren Ideen und neuen Gedanken verleiten, verführen. Und noch eine Sache, guckt euren Kindern beim Zeichnen zu. Da kann man irrsinnig viel lernen, wenn man bereit ist, einfach mal zu schauen, was die da machen und wie die das machen. Also ich schaue meinem Sohn extrem gerne beim Zeichnen zu, weil der so viel intuitives Wissen hat über wie man Information bildhaft vermittelt. Wir hatten auch mal ein Meetup extra nur mit Kinderzeichnungen. Also das ist eine große Quelle von Inspiration. Man muss nur wissen, wo man hingucken muss. Aber es ist so vielleicht das Erste, was man machen kann, um sich mit Visualisierung zu beschäftigen. Kinderzeichnungen gucken.
Und was ich als Impuls ganz gerne mit reinnehme, einfach Kinder zeichnen gerne und Führungskräfte am Flipchart sagen dann, ne, der Klassiker, ich kann nicht zeichnen und haben Scham. Dabei ist es so einfach, sie können es schon immer, sie konnten es schon immer und sie haben es nur verlernt.
Ja, oder sie haben einen Maßstab im Kopf, das ist immer so ein kleines Teufelchen, was auf der Schulter sitzt, das dann sagt, du machst das nicht richtig, weil es gibt ein richtig. Und wenn man einfach sagt, es gibt kein richtig und kein falsch, sondern es gibt einfach nur ein Bild und das Bild ist eigentlich immer hilfreich. Selbst wenn alle im Raum sagen, nee, so ist es nicht, hat man schon was gelernt. Ne? Also das Zeichnen ist eigentlich als Medium und als Tool immer wertvoll. Und wenn man es richtig wertvoll machen möchte, lohnt es sich natürlich so ein bisschen, da hinter die Kulissen zu schauen und zu gucken, was gibt es an Methoden und an Möglichkeiten, um das Bewusste einzusetzen. Aber wenn man nicht mehr weiter weiß, einen Stift nehmen und das, was man weiß, einfach mal aufzeichnen. Das hat, glaube ich, bisher noch immer geholfen.
Ja. Martin, jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an dich.
Okay.
Was braucht Führung deiner Meinung nach heute wirklich?
Ich sag's mal aus der Perspektive von dem, worüber wir uns jetzt so hier unterhalten. Ich glaube, dass Führung eine Form von Sichtbarkeit braucht, die beinhaltet, dass Menschen vor allen Dingen in Veränderungsprozessen sich als Teil der Veränderung fühlen und nicht als Opfer oder als Betroffene. Was ganz konkret bedeutet, dass, und da sind wir wieder bei der Visualisierung, die Fragen von den Beteiligten gestellt werden und zunächst mal nicht, also die beste Frage ist immer, was hast du für eine Frage? Und die zweitbeste Frage oder die beste Frage ist immer, wie geht es dir? Und die zweitbeste Frage ist, was sind deine Fragen? Und das zur Grundlage zu machen für Führung ist, glaube ich, eine gute Idee. Und das zweite ist vielleicht, was dieses Sichtbarmachen anbetrifft, auch den Spielraum sichtbar zu machen. Also man könnte auch sagen, die Grenzen, aber ein positiveres Bild wäre für mich den Spielraum oder das Spielfeld, gerade in Veränderungssituationen, wo Führung ja entscheidend ist, dass allen Beteiligten immer klar ist, was ist denn unser Spielfeld, also wo können wir agieren, wo können wir Dinge verändern und wo hört halt das Spielfeld auf.
Sehr schön.
Das ist nicht keine abschließende Antwort, aber das sind so die zwei Sachen, die mir gerade auch in Resonanz zu unserem Thema so in den Kopf kommen, zum Thema Führung.
Sehr stimmig. Du hast ja schon viele Hüte aufgehabt und hast schon viele Gipfel erreicht. Auf welche dieser beruflichen Leistungen bist du besonders stolz oder hast du dich besonders gefreut?
Also besonders stolz bin ich, dass ich tatsächlich ein Buch geschrieben habe, das UZMO-Buch, das sehr lange gebraucht hat. Ich habe 5 Jahre dran gearbeitet und dass es tatsächlich fertig geworden ist, in dem Jahr, wo auch mein Sohn geboren wurde. Also es war und wir haben auch noch die Bicablo-Firma in dem Jahr gegründet. Also dass das alles gut zusammengepasst hat, da bin ich sehr stolz. Allerdings nicht nur auf mich, sondern auf wirklich alle anderen, die da mitgezogen haben und mitgestaltet haben. Und worüber ich mich besonders freue, ist, dass ich das große Glück habe, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Das sind es ist vor allen Dingen so das Kernteam, diese 30 Menschen, die für mich so den Kern von Bicablo ausmachen, wie ich es anfangs auch erzählt hatte, mit so viel unterschiedlichen Wissen und so viel unterschiedlichen Fähigkeiten reinkommen. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen wie so eine Superheldenliga, ne, wo jeder so seine eigene Superkraft hat und gemeinsam schaffen sie es, jeden Comicheften erneut die Welt zu retten. Und da ein Teil sein zu dürfen und manchmal auch einfach nur Teil zu sein und nicht führen zu müssen im klassischen Sinne von da geht's lang, kommt mit, sondern mich da mitnehmen zu lassen von vom System selber. Das ist immer das Allerschönste. Vor allen Dingen, wenn wir zusammenkommen, was wir ja in den letzten Jahren nicht so häufig durften, das ist eigentlich das Schönste in meiner Arbeit. Bücher schreiben und Gemeinschaft erleben.
Sehr schön.
Und dann natürlich auch so Momente zu erleben, wo in Beratungsprozessen der kollektive Schauder über den Rücken läuft, weil neues Wissen in den Raum gekommen ist.
Mhm. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Jedes Gespräch bewusst zu führen, also in ein Gespräch immer mit einer bewussten Haltung reinzugehen. Das schaffe ich häufig, aber nicht immer. Und meistens merke ich es hinterher, wenn ich es mal wieder nicht geschafft habe.
Super spannend. Welche drei Bücher haben dich am meisten geprägt bzw. beeinflusst?
Jetzt müssen wir zweimal drei machen, weil das eine sind so die Bücher zum Thema Visualisierung.
Mach ruhig, da bin ich auch neugierig.
Und das andere wären so andere Bücher, die eigentlich viel wichtiger waren. Also zum Thema Visualisierung empfehle ich einfach mal drei Bücher. Das eine ist Visual Language von Bob Horn. Das ist leider nicht mehr, ich sag mal, im normalen Buchhandel erhältlich. Man kriegt es noch, man kriegt es noch Secondhand. Weil das so ein bisschen der Bob Horn hat sich, ein Professor in Stanford, der hat sich schon in den 80er Jahren Gedanken gemacht über so eine Definition und eine Beschreibung von visueller Sprache. Das heißt einfach Visual Language. Was ich auch sehr gern empfehle und was mich sehr weitergebracht hat, ist das sehr bekannte Auf der Serviette erklärt oder The Back of the Napkin von Dan Rome, weil der genau dieses Thema sehr unterhaltsam und witzig und auch überzeugend rüberbringt. Naja, man kann letztendlich, wenn man auf einer Serviette was zeichnet, sehr viel Inspiration und sehr viel Veränderung erzeugen, ohne dass das jetzt besonders toll aussehen muss. Einfach nur ein Bild, was sich dann selber entwickelt. Dafür sind eigentlich alle Bücher von ihm, aber vor allen Dingen halt sein Erstling, The Back of the Napkin, sehr empfehlenswert. Und ein Buch, was mich noch sehr beeindruckt hat, beziehungsweise was ich sehr gern gelesen habe, ist Reinventing Organizations von Frédéric Laloux. Einmal, weil er eine sehr wertschätzende Haltung Veränderung gegenüber hat und auch Unternehmen gegenüber hat. Und weil dieses Buch, finde ich, auf eine sehr vorbildliche Art und Weise mit Text und Bild arbeitet. Also es ist jetzt kein klassisch visualisiertes Buch mit vielen Diagrammen und solchen Kram, sondern es gibt halt so eine Bildebene und eine Textebene und die passen sehr gut zusammen. Die gehen da so Hand in Hand, deshalb fällt mir das jetzt in dem Kontext auch noch ein.
Ja, ansonsten. Stimmt, gerade für Organisationsentwicklungen halt auch so ein Standardwerk, aber halt ja, diese ganzen holokratischen Kreise und sowas ist halt wirklich auch schön abgebildet zum Verständnis.
Das ist schon so ein Klassiker, kann man sagen. Also wenn man jetzt, also wenn ein Zuhörer, eine Zuhörerin von diesem Podcast jetzt Lust bekommen hat, sich mit Visualisierung zu beschäftigen, dann denke ich mal, mit The Back of the Napkin als ersten Schritt ist man da gut dran. Und als zweites muss man sich natürlich das Uzmo-Buch kaufen, aber ich denke, das erklärt sich von selber.
Ich denke auch. Okay, das waren die ersten drei. Wolltest du noch zwei andere, das Dreier-Package verkaufen als Sixpack dann gesamt, oder?
Ja, also ich gucke gerade hier auch auf mein Bücherregal. Ich fürchte, dass mir jetzt so viel einfällt, dass das den Rahmen sprengen wird. Aber ich sage noch mal eins, das auch sowohl vom Inhalt und vom Kontext interessant ist, aber auch von der grafischen Umsetzung. Das ist das erste Business Model Generation Buch von dem Co-Creation Team um Alexander Osterwalde herum. Das ist auch ein Buch, was ich, glaube ich, an einem Abend durchgearbeitet habe und danach wusste, was ein Geschäftsmodell ist und wie man damit umgeht. Weil auch hier die Verbindung zwischen Inhalt, Design und Kontextualisierung einfach sehr, sehr gut funktioniert. Also wie es geschrieben ist, wie der Inhalt aufbereitet ist, wie es grafisch umgesetzt ist und auch das Ganze drumherum. Ne? Es gibt ja mehr als das Buch, sondern es gibt ja auch eine Website und Prozesse und Workshops, die da angeboten werden. Auch etwas, was ich egal in welcher Branche man arbeitet, sehr lohnend anzuschauen.
Ja, allgemein die Reihen, die der Campus Verlag, dein Buch ist ja beim Redline Verlag, ist ja da, glaube ich, Tochter oder Parallelfirma, aber die ganzen querformatigen Bücher, auch die Design Thinking Bücher, die haben so eine tolle Illustration, wo die Illustrationen wirklich den Inhalt unterstützen und auch das Verständnis unterstützen. Spitze.
Genau. Ich denke, zur Vollständigkeit sollten wir noch Visual Meetings von David Sibbett erwähnen. Oder also er hat auch mehrere Bücher geschrieben, die sich rund um das Thema Visual Facilitation drehen. Ich glaube, er hat auch den Begriff mitgeprägt. Der David Sibbett ist so ein bisschen der Gründer von dieser ganzen Bewegung oder zumindest so ein wesentlicher Kopf. Auch ein sehr, sehr netter Mensch. Und wenn man sich würdig damit beschäftigen möchte, auch wenn die Bücher schon ein bisschen älter sind, es lohnt sich auf jeden Fall auch, Visual Meetings anzuschauen.
Einen Schuss hättest du noch.
Hätte ich noch. Das Paradies liegt nebenan von Kees Notenboom. Das sage ich auch nur, weil das gerade hier im Regal steht. Das heißt inzwischen auch anders. Keine Ahnung, warum der Verlag den Titel geändert hat. Das heißt jetzt Philipp und die anderen. Das ist einfach ein sehr, sehr schöner Roman, der überhaupt nichts mit Visualisierung zu tun hat, aber es ist eine großartige Geschichte.
Sehr schön. Dankeschön. Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Erkenntnis Nummer eins, das Bild ist immer nur so gut wie der Prozess, in dem es entsteht. Erkenntnis Nummer zwei, jeder kann zeichnen in einer Form, dass er oder sie sich besser mitteilen kann. Und Erkenntnis Nummer drei, die besten Bilder entstehen im Gespräch.
Super, kann man alles unkommentiert stehen lassen.
Da würden wir garantiert auch noch 4, 5, 6, 7, 8 und 9 einfallen, aber beim nächsten Mal vielleicht.
Beim nächsten Mal. Follow-up. Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gerne tun und warum?
Auch hier fällt mir die Auswahl schwer. Ich sag mal mit Niklas Luhmann. Luhmann ist der, ich sag mal, einer der wichtigen Begründer der Systemtheorie und hat Bücher geschrieben, die ich als Leser als Zumutung empfinde. Ich habe aber ein oder zwei Interviews mit ihm gesehen und dachte mir, er ist doch vielleicht ein ganz netter Mensch, aber ich finde es so wahnsinnig interessant, wie er so ein Universum geschaffen hat. Ein Gedankenuniversum, das eingreifbar ist. Also es ist wird auch kritisch gesehen, aber ich finde, es ist in sich sehr stimmig und ich würde da gern mal mit ihm nochmal drüber sprechen, wie das, ja, wie er das entwickelt hat. Und auch, ich hätte so ein paar Fragen tatsächlich auch an die Systemtheorie, wo ich mir denke, die könnte er vielleicht am besten beantworten. Und die zweite Person ist mein Professor Wolf Erlbruch, bei dem ich in Wuppertal Illustration studiert habe. Der ist leider Ende letzten Jahres gestorben und vergeht eigentlich kein Tag, wo ich mir nicht denke, Mensch, wir sollten uns doch eigentlich nochmal unterhalten. Insofern mit den beiden vielleicht nicht an einem Abend, aber doch an zwei verschiedenen Abenden würde ich mich gerne unterhalten. Außerdem, ja, es gibt so ein paar andere Heroen aus der Geschichte und Kunstgeschichte, aber ja, die beiden, da wäre ich schon ganz zufrieden damit.
Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihm raten?
Ich würde ihm raten, gründe die Rockband, für die du dich schon zu alt findest. ich war mit 16 der vollen Überzeugung, dass ich zu alt bin, um eine Rockband zu gründen. Und jetzt denke ich mir, jetzt bin ich 53, ich könnte das immer noch machen, aber es hat relativ lange gedauert, um das zu verstehen. Und ich würde ihm wahrscheinlich auch sagen, fahr mehr in Urlaub und häng weniger in deinem Büro rum, denn es wird alles gut gehen.
Ich habe ja jetzt ein cooles Porträtbild von dir, das kann ich ja noch ein bisschen pimpen, dann sieht es ja rockiger noch, ja. Noch rockiger aus. was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
Ein guter Vater gewesen zu sein von meinem Sohn, auch in dem Sinne, dass ich ihm alle, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, weil das ist so, ja, was heißt das denn, ein guter Vater zu sein, dass ich ihm alles mitgegeben habe, was ich halt konnte, aber auch, dass ich so ein ganz, 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 ganz winzig kleines bisschen dazu beigetragen habe, dass der Planet, auf dem er ein bisschen länger als ich noch aushalten muss, irgendwie ein lebenswerter Planet ist. Mhm.
Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
In der Form eines Mantras eigentlich nicht, aber ich trage einen Spruch mit mir rum, schon seit 20, 30 Jahren, den ich bis heute nicht verstanden habe und deshalb ist er gut. Das ist ein Zitat von Marcel Duchamp. Marcel Duchamp war ein Künstler aus dem Anfang des letzten Jahrhunderts, aus dem Bereich Dadaismus, Surrealismus, kann man vielleicht sagen. Und der hat gesagt, es gibt keine Lösung, weil es kein Problem gibt. Und jedes Mal, wenn ich an diesen Satz denke, denke ich mir, ich habe noch nicht verstanden, was er damit meint.
Macht viel auf, ja, das stimmt. Ja. Lieber Martin, vielen, vielen Dank, dass du uns jetzt in das Wochenende mit diesem Leitspruch noch entlässt. Dann haben wir ein bisschen was drum zu denken. Vielen Dank für eine kurzweilige, fast anderthalb Stunden über Visual Facilitation, über Organisationsentwicklung und über Denken mit dem Stift. Vielen Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast warst.
Es war mir eine ganz große Freude, lieber Danny. Ich hoffe, aus dem, was wir hier zusammen erzählt haben, lässt sich was machen. Also auch zusammen sein. Aber ich denke, der ein oder andere gute Gedanke war dabei. Und ich hoffe natürlich, dass bei dem einen oder der anderen Hörerin vielleicht die Lust entstanden ist, sich ein bisschen mehr mit diesem Thema Visualisierung zu beschäftigen.
Auf jeden Fall, wir arbeiten beide daran. In diesem Sinne, tschüss!
Tschüss!
So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Wenn er Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie gerne ein Abo, eine positive Bewertung und empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Bleiben Sie gesund, mit besten Grüßen, Ihr Danny Herzog-Braune.